The Space wird dir präsentiert von IKEA.
Willkommen in meinem Space, heute mit der Priscilla Schwendimann. The Space kannst du übrigens nicht nur hören, sondern auch gratis schauen. Alle Folgen findest du jetzt auf Join.
Darf ich dich umarmen?
Ja, sicher.
Genau.
Wow, und bist du jetzt Christ oder bist du Muslim?
Willkommen.
Danke.
So, du bist ja schon Probe gesessen. Sehr gut.
Genau.
Alright. Priscilla, willkommen im Space. Schön, bist du da.
Merci vielmals für die Einladung.
Du hast dich angeschrieben als Mensch.
Genau.
Theologin, Seelsorgerin, Freundin und Pünktli.
Ja.
Weil wir sind ja immer so viel mehr. Du hast eine mega, mega vielseitige Lebensgeschichte schon bis dahin. Du bist aufgewachsen im Mittleren Osten, in der Schweiz Theologie studiert, arbeitest heute unter anderem als Pfarrerin,
genau.
Kümmerst dich dort sehr fest um die LGBTQ-Community, du lebst mit einer Frau zusammen, das sind alles spannende Themen. Und eben Pünktli, es gibt noch so viel mehr, auch in der Zukunft, die du sicher noch machen wirst. Reden wir alles darüber heute?
Ich freue mich.
Das haben wir alles vor. Mich nimmt es aber Wunder, jetzt so fürs erste Mal, was würdest du deinem aktuellen Lebensabschnitt, wo du jetzt gerade drin bist, was würdest du dem für einen Titel geben?
Ich weiß gar nicht, ob ich ihm einen Titel selber geben könnte.
Mhm.
Das Erste, was mir in den Sinn kam, ist Wachstum. Aber ich finde, Wachstum hat oft eine Wertung.
Mhm.
Ich würde es gar nicht werten.
Mhm.
Vielleicht mehr so der Moment, wo eine Raupe im Kokon ist und sie ist noch nicht Schmetterling, aber sie ist nicht mehr Raupe.
Mhm, spannend. Wie sagt man dem? Zwischenstadium?
Ja.
Mhm. Mhm. Das heisst, das tönt danach, du bist gerade so an einem Punkt im Leben, wo sich ein paar alte Sachen vielleicht lösen, ein paar neue Sachen kommen. Sind wir das aber nicht immer ein bisschen? Sind wir nicht immer ein bisschen in der Verwandlung?
Absolut.
Man ist ja nie statisch und immer nur
ja,
die gleiche
genau,
Person.
Ja, genau.
Oder?
Und ich finde es mega, also ich glaube, es sind so Momente, wo du etwas Altes ist nicht mehr ganz da, so etwas Neues ist auch noch nicht, sondern du bist wirklich so im Zwischending. Und ich glaube, das ist, ich empfinde in diesem Stadium sehr viel Freude auf das, was kommt, Vorfreude, aber auch so ein bisschen Trauer um das, was nicht mehr ist.
Wir sind schon voll deep. Das,
ja.
Das könnte eigentlich schon fast ein Teil von einer Predigt sein von dir in der Kirche. Ein bisschen Freude, ein bisschen Trauer, das Leben macht alles aus. Wir reden nachher noch über deine Rolle als Pfarrerin, wie du da reingekommen bist. Nimm mich aber jetzt wunder, wenn wir zuschauen in deine Kindheit, wo alles ein bisschen angefangen hat. Oder wie du zu dem geworden bist, wo du heute bist. Aufgewachsen im Mittleren Osten. Was sind dort deine Erinnerungen an deine Heimat oder deine Kindheit, also die ersten Jahre?
An was ich mich erinnere in meiner Kindheit ist, oh, an so vieles. Wenn ich auf sozusagen die kleine Priscilla zurückschaue, dann sehe ich ein Kind mit einer unendlich, mit einem unendlich grossen Herz, wo einfach lebt. Und ich glaube, das ist, was ich an Kind liebe. Kind überlegt nicht, sondern Kind macht einfach.
Mhm.
Und das finde ich etwas mega Schönes. Mhm. Also so die, auch die Reinheit, sage ich mal. So ein bisschen, oder Reinheit, das klingt jetzt aber so die kein Hintergedanken. Das finde ich etwas mega Schönes, wenn ich so zurückdenke an, an das Kind von früher.
Mhm.
Und ich glaube auch so an die Flausen, die du im Kopf hast. Ich habe sehr viele Sachen gemacht, wo ich heute denke, oh je, oh je. Meine Eltern haben sehr viel Geduld mit mir.
Ich bin sehr, das ist für ein Beispiel.
Also ich bin sehr ein wildes Kind gewesen.
Mhm.
Und ich weiss noch, mein ältester Bruder hat Musikstundenunterricht gehabt und wir haben in einem Haus gewohnt.
Mhm.
Und dann habe ich meinen Zwillingsbruder ich zu ihm gesagt, hey, komm, wir könnten doch auf den Hausmauer spazieren gehen. Es ist so 3,5 Meter hohe Mauer.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen. Und ich bin sehr aktiv gewesen. Dann sind wir so hochgeklettert und mein Bruder war im zweiten Stock und hatte Musikunterricht gehabt, und das Fenster war offen gewesen. Und dann bin ich mit meinem Zwillingsbruder auf dieser Mauer entlang gelaufen. Ich war etwa 6, 7 und dann habe ich so reingewunken, «Hoi, Mami!» Und meine Mutter so,
«Was machst du auf dieser Mauer?»
Und mein Bruder hat sofort aufgehört zu spielen, die Lehrerin aufgehört und es war so.
Oh. Also, ich wollte ihn überraschen, also quasi
positiv.
Winken, positiv. Und dann merkt man, die Reaktion ist nicht so positiv, wie ich es eigentlich gedacht hätte.
Und ich glaube, das ist so, das denke ich viel in meiner Kindheit zurück. Und ich glaube aber auch so, das Lernen von der Welt ist nicht so gerecht, wie man sich das manchmal vorstellt.
Wie hast du das gelernt?
Eine Sache ist zum Beispiel, eben, du hast gesagt, ich bin im Nahen Osten aufgewachsen. Und ich würde sagen, dort ist die Schere zwischen Arm und Reich sehr viel grösser. Mhm. Und wie zu verstehen, warum gibt es Menschen, die wir nichts haben? Mhm. Warum gibt es Kinder, die nicht in die Schule gehen können? Mhm. Ich bin sehr stark mit dem Bewusstsein aufgewachsen. Mhm. Meine Eltern sind in der Entwicklungshilfe tätig gewesen. Mit Blinden. Mhm. Und das hat mich sehr geprägt als Kind. Also ich bin im Sommer bin ich oft dabei gewesen, wenn sie Kinderlager hatten oder Erwachsenenlager mit blinden Menschen im Nahen Osten. Und das war schon sehr krass gewesen für mich, so zu sehen, wie die Menschen auch oft behandelt worden sind. Mhm. Also sehr schlecht. Mhm. Man hat gesagt, da ist etwas Schäbs gegangen, irgendjemand muss eine Schuld tragen daran, dass die jetzt blind sind oder sehbehindert. Und ich habe immer gedacht, nein, das sind ja einfach Menschen. Wieso kann man einfach den Menschen sehen? Und wie auch zu merken, wie unterschiedlich Menschen sehen. Ich weiss nicht, ich habe mit einem Bub lang geredet, da bin ich vielleicht 12, 13 gewesen. In diesem Lager. Und plötzlich sagt er zu mir, darf ich dich anschauen? Und ich sehe ja selbstverständlich. Und dann fasst er mich an. Und plötzlich habe ich gelesen, ah ja, stimmt, er ist ja blind. Und er hat mich wie angefasst, um zu wissen, mit wem redet er. Und dann wie auch zu merken, dass sie ganz andere Sachen wahrnehmen wie ich. Also zum Beispiel, dort ist die Stimme viel wichtiger, wenn du nichts siehst.
Klar, alles, was du dann hörst.
Und das hat mich sehr geprägt, glaube ich. Und dann eben auch zwischen den Kulturen zu sein. Im Sommer bin ich meistens in Europa gsi. Und in den restlichen vom Jahr sind wir im Nahen Osten gsi. Und das hat mich sehr geprägt. So. Zwischen zwei Kulturen zu stehen.
Ja, eben, ich meine, das Aufwachsen mit diesen Kindern, die blind sind, und dann wie das wahrscheinlich als Kind selber gar nicht merken, dass die anders sind, sondern die sind einfach so, wie sie sind, oder? Und dann erst später kommt so, dass, ah ja, da machen wir einen Unterschied. Und sollte man jetzt die weniger gern haben als andere? Und nein, und dann kommt ja das auch in, was du heute machst, in deiner Seelsorge, alle Menschen so mal primär lieben und gerne haben und akzeptieren, wie das sie sind. Oder kommen wir nachher noch dazu. Was würdest du der kleinen Priscilla mit dem grossen Herz sagen, wenn sie heute würdest sehen und könntest in der Zeit zurückreisen?
Oh, ich glaube, ich würde sie in den Arm nehmen. Ich würde sie in den Arm nehmen und ich würde ihr sagen, heb an dem kindlichen Glauben und an einer Wertvorstellung fest. Ich glaube, wenn wir erwachsen werden, dann lernen wir, wie vieles auch oft abzulegen, um in dieser Welt zu bestehen. Und ich will das ganz schlecht werten. Ich glaube, das müssen wir auch, um zu leben. Und gleichzeitig finde ich, es ist so wichtig, dass Menschen Hoffnung haben auf eine bessere Welt. Weil nur mit Hoffnung werden wir die Welt verändern.
Sehr schön, das wäre fast ein Schluss, oder? Wir sind noch erst am Anfang. Du hast gesagt, der kindliche Glaube, die Hoffnung. Wann hast du selber gemerkt, dass du gläubig bist, jetzt in einem religiösen Sinn oder gläubig an einen Gott oder etwas Höheres? Du bist in dem Sinn mit dem christlichen Glauben auch aufgewachsen. Wann hast du das selber so gemerkt, so ja, das ist quasi mein Glaube? Ist das immer da gewesen oder ist das ein bewusstes Erlebnis gegeben?
Ich glaube tatsächlich, dass ich schon immer irgendwie geglaubt habe. Ich glaube auch, dass das eine gesellschaftliche Vorstellung ist. Im Nahen Osten ist es wie so, die erste Frage ist so, also auf Arabisch fragst du, wie heisst du? Die Leute sind sehr interaktiv. Du hockst zum Beispiel ins Taxi rein und dann oder kommst du miteinander ins Gespräch und dann sagt der Taxifahrer, ja, ich bin der so und so, und wer bist du? Und sage ich, ja, ich heiße Priscilla. Und dann sagt meistens die zweite Frage, und damals war es so, und bist du jetzt Christ oder bist du Moslem? Und dann wird diskutiert, oder? Wenn du nicht einer, also wenn du von unterschiedlichen Religionen hast, dann wird diskutiert sehr intensiv. Oder wie lebst du das aus? Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, zu merken, Religion oder Glaube per se ist im Nahen Osten wie allgegenwärtig. Es ist wie so, du redest darüber, wie vielleicht über ein gutes Essen reden. Also sehr alltäglich. Und ich
hast du mir da über das Wetter redet?
Ja, genau. So absolut. So wie an der Tramhaltestelle. Ja, heute scheint zu. Oder? Und dann würdest du sagen, ja, du bist Christ. Ah, okay, spannend. Und was bedeutet das jetzt für dich? So ein bisschen so.
Und ich weiss, es ist gar keine Hemmung. In der Schweiz sind wir da eher, also das fragt man jetzt nicht einfach so. Es betraut mich auch, weil du bist unter anderem Pfarrerin, oder? Du schaffst das. Dann fragt man das einfach mal. Aber sonst, also ich würde jetzt glaub, nie jemanden das fragen, außer man kennt sich dann irgendwann gut oder so. Oder?
Ja, genau. Stell dir mal so Icebreaker. Wir lernen so auf eine Party kennen. So. Und dann sage ich so, hey,
was
Daniel,
glaubst du?
Aber was glaubst du so? Ja. Und ich glaube, das ist mega krass, als ich in die Schweiz gekommen bin, 2011. Mhm. Ich bin so in die Schweiz gekommen und ich weiss noch, ich habe Schweizerdeutsch gelernt daheim. Und ich komme in die Schweiz, noch nie in der Schweiz gelebt, immer nur in den Ferien da gewesen. Und ich habe mich ja wie, ich glaube, das war für mich ganz schwierig gewesen. Und auch für meine Gegenüber zum damaligen Zeitpunkt. Weil sie haben ja wieso, wenn du mich siehst, würdest du denken, ah, okay, die ist da aufgewachsen. Mhm. Und dann habe ich genau so Sachen gemacht. Mhm. Ich weiss so, ich bin irgendwie mal unterwegs gewesen.
Du hast gelernt, dass du im Mittleren Osten, was man ja, da genau. nicht macht. Und dann läufst du da rein und clash, oder?
Mega. Ja, ja. Und ich glaube, das ist mir mehrmals passiert. Eben auch beim Thema Glauben. Oder wie es in Ägypten so normal ist. Oder dass du zum Beispiel in Ägypten auch manchmal sagst, hey, ich bete für dich. Und das ist wie so... Ich
wünsche dir alles Gute.
Ja, genau. Oder so. Genau. Und ja. Ich
hoffe, das kommt gut. Und so.
Voilà.
Ich bete für dich. Ist schon ein ziemlich heavy Statement.
Und ich habe das jemandem gesagt.
Das klingt schon fast fatalistisch. So.
Die Person ist ausgeflippt. Die Person hat zu mir gesagt, wow, Grenze überschritten. Und ich so, hä? Und dort habe ich wie so gemerkt, Culture Clash.
Ja.
Und ich glaube, wir sind beide total irritiert gewesen. Und ich habe wie ein Zeit gebraucht, bis ich gecheckt habe, hey, in der Schweiz, du darfst über alles reden. Hey, bevor ich mit dir über Glauben rede, rede ich mit dir über Sex. Es ist wirklich so. Aber das ist so intim.
Ich glaube, Geld ist auch noch so ein vergleichbares Tabuthema.
Weniger.
Schweiz. Sogar.
Ich werde zuerst mit dir über Geld reden.
Und dann ist über Religion und Glauben.
Und dann über Religion und Glauben als kulturelles Gut schon.
Das
aber wenn ich dich frage, hey Daniel, was glaubst du? Dann geht das so tief.
Es geht an die Identität am Schluss, oder?
Ja.
Es geht dich um die Frage, also, wer bin ich in dem ganzen Gefüge von der Welt?
Und wahrscheinlich ja auch, es geht um Verletzlichkeit.
Weil man sich angreifbar macht. Wenn man sagt, ich glaube an das, dann steht man auch für gewisse Werte und Inhalte, oder?
Ich glaube nicht mal, dass es das ist. Ich glaube, dass es, also sicher auch, aber es ist ja wie, es zeigt ja, wenn du deine tiefsten Ängste, Hoffnungen zeigst, dann machst du dich doch mega verletzlich.
Ja, ich denke schon, wenn man das so als persönlicher, was ist mein persönlicher Glaube nimmt, oder?
Voilà.
Wenn es heisst, welche Religionszugehörigkeit dass das ich habe,
so dort
ist es dann teilweise eine Rolle. Oder? Man
genau.
ist dann, hat dann auch wieder gewisse so Merkmale, die man einfach annimmt oder übernimmt von anderen, ohne es groß zu reflektieren. Nimmt mich dann noch Wunder, oder? Ich habe gefragt, wie hast du gemerkt, dass du gläubig bist? Wie hast du den Weg in die Theologie gefunden? Wann hast du gemerkt, quasi, ich will meinen Lebensweg auch mit irgendwie einem göttlichen Wesen, ich nenne es jetzt einfach mal Gott, wie es Christen so machen, ich will meinen Weg mit Gott irgendwie gehen. Aber wann ist das so ein entscheidender Moment gewesen?
Ich glaube, für mich ist nie die Frage, gibt es Gott oder gibt es nicht. Also gibt es Gott nicht, das war für mich wirklich so immer sehr klar gewesen. Ich glaube, was es für mich mehr gegeben hat, ist der Moment gewesen, wo ich mich wie gefragt habe, wollte ich, dass Gott Teil von meinem Leben ist? Das ist, glaube ich, mehr so die Frage gewesen. Und ich glaube, das war für mich so gewesen, als Teenie, hat es den Moment gegeben, ich hatte eine sehr schwierige Jugend, ich bin neurodivers und das ist nicht so einfach mit neurodivers zu sein im Nahen Osten. Ich bin sehr...
Für die, die das nicht kennen, neurodivers
heisst, also ich löse sehr viele Probleme sehr schnell, weil ich alles von sehr vielen verschiedenen Perspektiven kann anschauen kann. Aber ich habe manchmal wie so ein bisschen Mühe, bei etwas zu bleiben. Das hast du jetzt vorher auch gemerkt, oder? Du hast mir eine Frage gestellt und dann bin ich irgendwo ganz anders gelandet. Und es ist es ist wie so, es ist einfach, mir hat es mega geholfen, ich gemerkt habe, dass ich neurodivers bin. Und ich glaube, was in dem Fall wirklich wichtig ist, ich bin ja auch, ich bin eine Frau. Und als Frau im Nahen Osten, das ist nicht so einfach. Vor allem, wenn man sehr laut ist, so wie ich, das ist ja nicht so zu verpassen und auch eher ein bisschen dominant. Und aufgrund von dem hatte ich doch recht viele Schwierigkeiten als Teenager. Weil eine Frau, die im Nahen Osten wo anfängt, öffentlich Sachen in Frage zu stellen, das war wie ein Afro. Was ich einfach damals ganz realisiert habe. Und das war für mich sehr, sehr schwierig. Und dort hat es einen Moment gegeben, ich weiss noch, als Teenie, wo ich wie so gemerkt habe, doch, ich glaube, ich will mit Gott durch mein Leben gehen. Auch so im Sinn von, weil ich wie glaube, dass Gott vor allem auch ein Ja hat für die Menschen, also zu allen Menschen logischerweise, aber das ist etwas, was mich sehr, sehr berührt, dass im christlichen Glauben Gott sich vor allem denen zuwendet, die gesellschaftlich ausgestoßen sind.
Also eine gewisse Akzeptanz für dich, die du wie nicht unbedingt erlebt hast, teilweise in diesem Umfeld oder teilweise gefehlt hast, hast du wie gefunden und gesagt, ja, da gibt es ja zum Glück noch jemanden oder etwas, ja, genau, der über dem allem steht und der oder die akzeptiert mich ja.
Ja, und auch, also wo das auch so sieht, also wo sich hinter Menschen stellt, wo allein sind, wo sich nicht gesehen fühlen. Es gibt, jetzt sind wir schon voll im Thema, also so greife ich ein bisschen vorweg, aber es gibt, in der Bibel gibt es die eine Geschichte von der Hagar. Das ist, lange Rede, kurz Sinn, oder du kannst dir wie vorstellen, es gibt einen Mann, der hat eine Frau, also der Abraham hat Sarah als seine Frau, die können kein Kind bekommen, und dann sagt Sarah, ja, nimm meine Magd, also auf gut Deutsch, nimm meine Sklavin, mach mit ihr ein Kind, also ein bisschen Leihmutterschaft, zwanghaft, oder? Und die Sklavin hat nicht mal einen Namen, nämlich Hagar, und Hagar heisst auf Hebräisch die Fremde. Das ist eine ägyptische Sklavin, die man übernommen hat, und dann wird sie schwanger. Also ich meine, faktisch, sie wird vergewaltigt, und dann geht sie in die Wüste zum Sterben, also sie rennt dann weg, hochschwanger, und dann heisst es, sie begegnet Gott. Und dann fragt, oder sie hört die Stimme, und die Stimme sagt, Hagar, was machst du da? Und sie sagt, ich bin da, weil ich kann nicht mehr. Ich bin da zum Sterben. Ich bin in die Wüste gegangen, weil Wüste damals, ich meine, Wüste ist tot, oder? Wüste ist da nicht verleben. Und dann sagt die Stimme, Hagar, ich habe dich gesehen. Und dann sagt sie, du bist Elroi, also du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist für mich die Geschichte, das ist so berührend, weil sie ist die erste Person in der Bibel, wo Gott den Namen gibt. Und zwar auf sich bezogen. Du bist ein Gott, der mich sieht.
Also auch eine Beziehung hat.
Eine Beziehung, genau. Gott als Beziehung, also Gott als das Gegenüber, zu dem wir eine Beziehung haben. Und zu einem zu den Menschen, die in unserer Gesellschaft oft nicht gesehen werden. Und ich glaube, dass ich das wirklich auch so ein bisschen die Wiege bekommen habe, mit der Arbeit, die meine Eltern gemacht haben.
Viele das berührt mich. Viele Leute haben ja heute keine Beziehung zu Gott oder wenn, dann eher eine negative. Also sind eher so, ah, mit Kirche, mit Gott will ich wie nichts zu tun haben, oder sie lehnen es sogar aktiv ab. Kannst du dir das vorstellen, warum das bei vielen Leuten das Gefühl vorherrschend ist? Ich rede jetzt auch so ein bisschen von der Schweiz auch vor allem.
Ich finde es wichtig, dass Menschen kritisch sein dürfen. Und ich denke, dass die Institutionen, dass die wirklich über die Bücher gehen, in ganz vielen Hinsichten. Und ich kann das auch verstehen, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich bin so enttäuscht. Was sie ganz oft meinen, ist nicht, sie sind per se enttäuscht von Gott, sondern wenn du mit den Leuten redest, haben sie ganz oft sehr negative Erfahrungen gemacht.
Also, mit der Kirche, mit der Institution. Kirche,
mit den Menschen in dieser Institution, die irgendwelche Machtmissbrüche ausgeübt haben. Und ich finde, da müssen wir anstehen und sagen, yes, we fucked up. Punkt. Es braucht keine. Ich finde, sobald man Erklärungen gibt, läuft man Gefahr, Sachen versuchen zu entschuldigen.
Und wenn Kirche ja will ein Ort sein, wo Glauben kann passieren und wie du es gesagt hast, so eine Beziehung zu Gott kann passieren, dann muss Kirche, wie du sagst, über Bücher gehen und muss sich dem stellen.
Genau.
Sonst kann sie eigentlich ihren Kernauftrag so nicht wahrnehmen.
Ja, und ich würde noch weitergehen. Und ich glaube, dass, oder das, was wir vorher besprochen haben, oder Glaube Gott ist so persönlich, dass die Gefahr von Verletzungen viel grösser sind. Also ich denke das ganz, ganz oft, oder, und dann auch von, also Missbrauch, ich meine es nicht nur sexueller Missbrauch, sondern auch geistiger Missbrauch, dass das auch Orte, wo Menschen sich ganz nahe sind, ist die Gefahr, dass ich deine Grenzen überschreite, oder du meine, ist sehr viel höher. Also das sehen wir auch in Familien, oder wir wissen, Übergriff passiert sehr oft auch in Familien. Warum? Weil dort ist man sich ganz, ganz nahe. Und ich glaube, dass darum ist es auch eine strukturelle Frage für mich. Und ich denke, da müssen wir uns dem bewusst sein. Und gleichzeitig finde ich es aber auch ganz, ganz wichtig, immer wieder zu sagen, ja, das ist passiert. Wir müssen es anerkennen. Das liegt auch. Das finde ich ganz wichtig. Wir müssen uns dafür entschuldigen. Aber wir sollten das Kind dann mit dem Bad ausschütten. Und ganz oft passiert das, dass mein Kind im Bad ausschüttet.
Also quasi dann wirklich einfach alles ablehnt und er sagt, Glauben ist nichts, Gott ist nichts und alles ist nichts, weil die Kirche Fehler gemacht hat.
Und ich finde, jeder hat die Freiheit, das zu machen. Das ist mega wichtig, wenn du findest, hey, nein, danke, ist für mich vorbei. Absolut okay. Aber ich glaube, es ist gleichzeitig, finde ich es mega wichtig zu sagen, schau, wenn wir schauen, die Geschichte, zum Beispiel auch von vielen Schwarzen in den USA, oder, sie haben sich das angeeignet. Also sozusagen, sie haben Ermächtigung gefunden in dem Glauben, der ihnen aufgedrückt worden ist. Und das, finde ich, ist etwas, das auch sehr schön sein kann. Dass du wie sagst, ihr habt mir zwar etwas, also ihr habt mir Böses tun, aber ich weiss, dass der Gott, von dem ihr eigentlich redet, der steht wie neben mir. Mhm. Ich stelle mir das manchmal wie so vor, wie Tagar, oder? Mhm. Tagar hat wie die Erfahrung gemacht, also die namenslose Frau gibt dem Gott von Abraham, oder, wo er ja wie das Gefühl hat, ihm mega nahe ist, begegnet ihr und nicht ihm. Mhm. Das finde ich so schön. Mhm. Also Gott als der Gott hinter den Gebrochenen, hinter den Menschen, die allein sind, die unsere Gesellschaft nicht sieht und sagt, ich bin bei dir. Und da auch, und das ist, was mich so berührt, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin so froh, muss ich das Leid von dieser Welt nicht auf meiner Schulter tragen. Mhm. Und das kann man ja manchmal so empfinden, oder ich empfinde es manchmal so. Manchmal schaue ich in die Welt aus und ich denke so, what? Und wie zu wissen, ich muss da nicht allein durch.
Das ist wie eine Stütze dann, oder wieso? Du kannst, wie du sagst, musst es nicht selber tragen. Hast du denn mal auf deinem Weg, ich möchte das wieder noch mal herausfinden, hast du irgendwann mal auch so ein, ich nenne das jetzt mal Gotterlebnis gehabt?
Ja,
andere würden es vielleicht irgendwie so als Begegnung. Hast du das irgendwie mal gehabt? Also, du möchtest so, da spürst du Gott ganz konkret.
Ein Erlebnis, wo mir wirklich mega rein ist, ich hatte 2022 einen schweren Tauchunfall. Ich musste sterben. Also das wissen wir heute. Ich hatte ein grosses Loch im Herz.
Der Unfall ist passiert während einem Tauchgang.
Ja, genau. Und ich bin eine Woche lang getaucht auf 40 Meter, teilweise 2-3 Mal am Tag.
Du hast auch ein Bild mitgebracht. Du hast
ja, genau,
auch 3 Bilder mitgebracht, dass das in der Mitte ist bei einem Tauchgang.
Genau, das war jetzt der Sommer. Ich darf wieder tauchen, zum Glück. Und das ist genau nicht in Indonesien, der Tauchunfall ist in Indonesien passiert. Und ich bin aus dem Wasser rausgekommen und wie das so ist, oder, ich habe gefunden, ja, du willst keine große Geschichte machen, und ich habe gemerkt, oh, ich habe Schmerzen, ich kann nicht wirklich schnaufen, aber halt irgendwie, also ich habe einfach Druck auf der Seite, ich habe nicht mehr Schmerzen gehabt. Und ich weiss noch, ich habe mich dann hingesetzt und mega Kopfweh gehabt, ich habe nicht mehr so richtig gesehen und ich habe für alles irgendeine Erklärung gehabt. Ich dachte, ja, zu wenig getrunken, zu viel Sonne. Irgendwann merke ich, ich bin dann so gesessen, wir haben da so unser Tauchbuch ausgefüllt. Und irgendwann merke ich, ich kann nicht mehr aufstehen. Es war dann so, oh, okay, ja, ich habe wahrscheinlich eine Decompression Sickness. Und
das passiert beim Tauchen teilweise, wenn es mit der Lunge und mit dem Aufstieg und so weiter, und dann kann es Verletzungen geben in der Lunge.
Genau, und ich habe gewusst, oder, ich bin mit Geil unterwegs, ich habe ein super Tauchprofil gehabt, also wir haben gewusst, wir haben nichts falsch gemacht und so. Und dann haben sie mich, also ist so gewesen, wir waren auf einer Insel gewesen, ja, jetzt evakuieren wird noch schwierig, ist es wirklich so schlimm? Und ich habe gesagt, nein, es ist sicher nicht so schlimm. Und dann, weiss ich noch, haben sie mich übertragen, also ich konnte nicht mehr laufen, sie haben mich eigentlich übertragen in mein Hostel, das war ein bisschen in der Nähe gewesen. Und ich liege nachts im Bett und ich wache plötzlich auf, nachts um 3 Uhr, und ich weiss, das ist mir so rein, ich habe gewusst, wenn du jetzt Panik hast, verstickst du. Ich habe keine Luft mehr bekommen und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und ich habe nicht mehr richtig schwätzen, ich keine Luft mehr gehabt. Und ich habe versucht, meine Frau zu wecken, die neben mir ist. Und hat das irgendwie auch geschafft. Und gesagt, ich muss sofort ins Spital, ich muss sofort evakuiert werden. Ich bin evakuiert worden, ich bin x Tage in der Produktkammer gewesen und die 5,5 Stunden, die du musst. Und ich weiss noch, dann am zweiten Tag schreibt mir eine Bekannte. Und sie sagt so, hey, Silla, das ist etwas ganz komisch, das ist super weird. Und ich so, okay. Und sie hat wie nicht gewusst, dass ich in der Ferien bin. Ich habe schon gar niemandem gesagt, dass ich im Spital bin. Weil, also ich habe es nicht mehr meinen Eltern gesagt, weil ich dachte, meine Eltern werden durchdrehen, dann kriege ich wieder mega Schimpfis, weil sie gefunden haben, du kannst sicher nicht tauchen. Genau. Ein Gruß an meine Eltern. Und dann sagt sie so, hey, Silla, ich habe die letzten Tage so viel an dich denken. Und ich bin vor ein paar Tagen bin ich wirklich nachts aufgewacht, weil ich den Traum hatte, dass du vertrinkst im Meer.
Krass.
Ja. Und ich habe wie Gott hat mir aufs Herz gesagt, ich muss für dich beten. Ich bin aufgestanden, ich habe eine Stunde für dich gebetet. Und ich habe mir dann so zurückgerechnet, wenn das war. Das war wirklich, als ich unter Wasser war. Und für mich, ich habe so gedacht, krass. Das war für mich nicht Zufall. Und ich meine, sie hat nicht mal gewusst, dass ich am Meer bin. Und sie hat sich mega entschuldigt. Sie so, hey, es tut mir so leid, das ist so komisch. Aber ich habe das wie auf meinem Herz. Und ich bin so überfordert. Und wir sind uns ja nicht mal mega nahe oder so. Also wir haben uns irgendwie vorher 2-3 Mal gesehen.
Und da siehst du dann eigentlich, oder, in diesen Verbindungen, da siehst du dann eigentlich Gott drin, also eigentlich in diesen Beziehungen und wie sie auf das aufmerksam gemacht worden ist und quasi das
ist nachts aufgewacht. Mhm. Also ich habe am Tag durch den Taubenfall gehabt, genau. Bei ihnen war es nachts. Ja. Ja. Und das sind schon so Momente.
Mhm. Am Schluss aber alles gut gekommen. Du darfst wieder tauchen.
Ich darf wieder tauchen. Ich bin fast wieder ganz, noch nicht ganz. Ich werde auch nie mehr ganz sein. Aber heute sehe ich das auch als... Ich habe nicht verstanden, wieso der Tauchunfall passiert ist. Mhm. Ich habe nach wie vor linksseitige Einschränkungen. Die werde ich auch behalten für den Rest von meinem Leben. Mhm. Und gleichzeitig hätte sie das Loch, das grosse Loch in meinem Herz nie gefunden, ohne den Tauchunfall.
Wir müssen das ein bisschen auflockern.
Ja.
Ich habe für dich einen Tee und Cookies parat. Ich muss das mal schnell sacken lassen. Gehen wir noch schnell rüber.
Sehr gern.
Du darfst dir da etwas auswählen von unserer kleinen Teebar.
Oh.
Genau. Wir haben verschiedene Tee. Das sind aber nicht irgendwelche normale Tee, sondern die stehen alle für eine Eigenschaft.
Drauf, he?
Und mich nimmt es Wunder, welche von diesen Eigenschaften am besten auf dich zutrifft. Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Demut, Ehrlichkeit, Geduld. Mhm. Ich mache schon mal ein bisschen parat und du kannst schnell überlegen.
Das ist gut. Also, welche auf mich zutrifft?
Welche am meisten auf dich zutrifft. Und klar, es sind alles positive Eigenschaften, hätte man, glaube ich, jede gern, die ein bisschen zutrifft. Aber so die du findest, sehe ich am meisten für mich.
Jetzt müssen wir, glaube ich, zwei Tee mischen.
Ich könnte eben nicht mischen. Ich könnte eben nicht mischen. Wir müssen also uns entscheiden.
Links oder rechts?
Von dir aus rechts.
Die da.
Gut.
Ich habe nämlich
gesagt. Nächste Liebe.
Ja.
Das passt ja gut. Als Seelsorgerin, als Frau Gottes, als Pfarrerin, nächste Liebe. Ich glaube, wenn du das nicht hättest, dann wärst du falsch im Job. Machen wir doch das mal so. Und du kannst im Fall in dieser Zeit mal da rüberkommen.
Ah, jetzt schau
da haben wir an. Die schlechten Eigenschaften. Gier, Faulheit, Neid, Zorn, Egoismus. Das sind Gutsli, die gehören natürlich auch zu einem Tee.
Ich finde es aber schade, dass ihr das in positiv und negativ geteilt habt.
Kannst du es nachher wieder anders einteilen?
Zorn.
Zorn. Ui.
Das war recht klar. Es ist ziemlich schnell gegangen.
Du darfst aber auch mehr als eins nehmen. So viel.
Willst du auch eins?
Hey, für mich ist es gut.
Ich nehme mehr wie eins.
Nimm es so
wie du. Weißt du, wie Zorn kommt selten? Nein. Perfekt. Merci dir.
Hey, gern. Und dann können wir wieder übergehen. Also Zorn. Mhm. Und nächste Liebe.
Wie das zusammengeht, gell?
Jetzt bin ich gespannt. Okay. Erzähl mir mal vom Zorn. Also, du hast da die Zornesgutzli ausgewählt.
Ja.
Was hat es mit dem Zorn auf sich?
Jetzt muss ich noch meine Schuhe ausziehen.
Gell. Ich mache es mal ein bisschen gemütlich.
Gell? Ich bin sehr ein hässiger Mensch.
Ui.
Also, es klingt jetzt so ganz schlimm. Und ich glaube, ich habe immer gelernt, dass Wut etwas Schlechtes ist. Mhm. Und auch Zorn. Mhm. Wut hat mich wie mit Zorn getan. Und ich glaube, dass es nicht stimmt.
Ist es gut, manchmal hässig zu sein?
Ich glaube sogar, es ist zwingend. Mhm. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit jemandem. Wir wollten über etwas reden und die Person hat... Ich habe so gemerkt, ich glaube, das ist etwas, was mir in der Schweiz immer wieder begegnet. Wir versuchen immer alles im Kopf zu klären, so möglichst rational. Und meistens, wenn wir uns unseren Emotionen, die im Herz sind oder im Bauch hocken, nicht bewusst sind, dann tun wir so pseudorational, aber eigentlich ist es da unten. Und die Person, das ist so krass, die Person ist wirklich so neben mir gehockt, so richtig kerzengras. Sie hat richtig gemerkt, uiuiui. Und dann hat sie mir versucht zu erklären, die Sache möglichst rational. Ich habe wie gemerkt, das ist alles da oben.
Mhm. Eigentlich geht es um das da unten, was man fühlt oder in dem Moment.
Und dann sage ich zu dieser Person, das interessiert mich gar nicht, was da ist. Mhm. Ich will dich. Mhm. Und plötzlich aus dem Nichts sagt die Person, ich bin so hässig. Mhm. Ich habe so eine Wut. Mhm. Ich könnte gerade gewalttätig werden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich denke, endlich. Mhm. Und dann sage ich, wo spürst du das? Und dann sagt die Person, im ganzen Körper. Mhm. Und dann hat die Person angefangen zu weinen. Mhm. Und es hat mich so berührt. Mhm. Und dann sagt die Person, ich muss mich gerade so zusammenreissen, dass der Zorn, den ich so fest spüre, nicht rauskommt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, lass ihn zu. Mhm. Ich verträge das. Mhm. Und dann hat die Person gebrüllt. Mhm. Und ich habe wie so gedacht, wie oft lernen wir, dass Zorn schlecht ist. Aber das ist ja wie, oder Wut. Und ich glaube, oft steht das ja, ist das, es ist wie der erste Ausdruck von etwas. Mhm. Aber eigentlich ist ja dahinter wie ein Grundbedürfnis, wo nicht erfüllt wird, wo nicht gesehen wird. Mhm. Und dann versuchen wir wie aus Scham raus, oh nein, ich bin hässig, oh nein, ich bin Zorn ist schlecht. Mhm. Und wir versuchen wie wegzurennen. Und dann kommt es immer wieder so von unten aus. Und ich glaube, Zorn ist dann schlimm, wenn es unkontrolliert rauskommt und Menschen verletzt werden. Also,
es geht nicht darum, einfach jeden anzuschreien und runterzuhauen, der einem nicht so passt. Oder? Um das geht es nicht. Aber wenn ich das richtig höre, oder? Die Gefühle, die müssen irgendwo hin. Und wenn sie nicht rauskommen, dann bleiben sie einfach drin. Und wenn man negative Gefühle, ich nenne es mal negativ, oder also das Gefühl, das einem belastet, wie Zorn oder Wut, wo man vielleicht jetzt nicht so gerne mit sich herumträgt, einfach in sich hineinpaltet, dann wächst das und eben entweder es explodiert oder man schaltet innerlich ab, dass man es nicht mehr spürt. Aber irgendwo bleibt es. Es geht nicht einfach weg. Es muss noch einmal hin. Es ist wie eine Energie, oder?
Es ist wie ein Kochtopf, wo der Druck irgendwann zu groß ist und dann läuft es den Deckel. In der Schweiz ist es wie so, wenn ich mega freudig bin, dann darf ich das wie zulassen. Aber wenn ich hässig bin, dann gibt es wie wenig Orte, wo das darf sein. Und ich finde das so etwas schade, weil oft steht ja dahinter etwas. Und ich denke, dass Beziehungen so viel tiefer werden, wenn wir aufhören, Emotionen in gut und schlecht zu werten. Oder ich hatte zum Beispiel an Neid. Ich finde Neid nicht per se etwas Schlechtes. Ich sage manchmal zu Leuten so, oh, ich bin mega neidisch. Also du warst zum Beispiel in Sri Lanka.
Vor kurzem in der Ferien, genau.
Und ich habe so gedacht, ich hätte eigentlich gesagt, oh, ich bin mega neidisch. Das heisst nicht,
du magst es mir nicht gönnen.
Dass ich sie nicht mehr gönne. Aber
das ist auch bei dir auch ein Bedürfnis.
Genau. Ja. Also wieso? Ja. Eigentlich freue ich mich sogar noch mehr, hast du das können haben, weil ich finde es so etwas Tolles, ich wäre auch gerne gewesen. So.
Da sind wir sicher konditioniert, auch durch diversestes von Kultur über Religion auch spielt da eine Rolle drin, oder? Man darf nicht die negativen Gefühle haben. Also ich meine, eins von den 10 Geboten ist ja irgendwie, glaube, man soll nicht eifersüchtig oder neidisch oder quasi sein. Also da hat uns die Religion, und da können wir dich wieder zum Bogen tun, und du als Pfarrerin arbeitest, du Theologie studiert hast, hat uns die Religion schon auch ein bisschen dorthin erzogen. Wir dürfen nicht negative Gefühle haben, sondern wir müssen eigentlich immer alle lieb sein miteinander und quasi alles ist gut und so ein bisschen das, wo ja dann bis tief in die Kultur geht, bis tief in die Familien geht oder eine Familie über ihre Probleme nicht will oder kann oder tut reden und dann schlummert das unten dran und dann entweder eben die Leute werden innerlich, ich sage es einfach mal, tot oder es bricht irgendwie auf eine ganz destruktive Art aus oder in irgendwelchen...
Und beides ist doch nicht gut.
Also ich finde, ist nicht gut, nein.
Weder wenn du aufhörst leben und Emotionen gehören zum Leben oder wenn es irgendwie auf eine schlechte Art und Weise, also schlechte Art ist auch Bewertung, auf eine Art und Weise aufkommt, wenn man keinen Umgang gelernt hat.
Ich glaube, das ist destruktive, wenn man gewalttätig wird, um mit diesen Emotionen umzugehen, zum Beispiel. Oder
egal.
Wenn man irgendwie ein Suchtproblem entwickelt, weil man sich an das hängt. Das ist dann schon destruktiv.
Und ich glaube, das Destruktive, genau. Und ich glaube, was mir schon noch wichtig ist zu sagen, ist, das Christentum hat ja auch Entwicklung durchgemacht. Also ich kann nur über das Christentum reden. Ich finde es wirklich spannend, wenn ich die Urtexte lese aus der Bibel und das, was heute daraus entstanden ist, weil oder du hast dich auf die 10 Gebote berufen. Dort geht es nicht darum, um Neid, lustigerweise. Sondern es geht darum, dass ich dir etwas wegnehme.
Okay, ja.
Und das ist ein Unterschied. Dass ich neidisch bin, muss nicht per se schlecht sein.
Dass ich in Sri Lanka war, dass du mir das Flugticket stibitzt und selber kannst.
Aber dass ich wie gezielt dir, weißt du, wenn, und ich glaube, das ist der Punkt, wenn eine Emotion so stark ist, dass, also so lange schwillt, will ich mich ihr nicht stellen, dann kann sie destruktiv werden. Und das ist, was dort bei diesen 10 Geboten kritisiert wird.
Ich höre aber wie auch raus, dass...
Ich komme ein bisschen zu dir, ich bin so weit weg.
Ja, sicher.
Das ist ein bisschen komisch.
Sicher.
Ja.
Und da. Ich höre aber auch, dass quasi die Beziehung zu Gott, die du hast, ist fast ein wie eine Beziehung zu einem Menschen. Also das kann mir auch einem guten Freund oder guten Freundin auch sagen, ah, der oder die macht mich hässig und so, das Teilen und so weiter. Du hast einfach quasi immer Gott so dabei und kannst jederzeit dort abladen.
Ja, ich stelle mir meine Beziehung zu Gott schon sehr fest so vor. Es ist wie so bedingungslos. Das ist, glaube ich, so das, was für mich so mega zentral ist in meinem Glauben. Ist so, die Bedingung, bei Gott bin ich bedingungslos angenommen. Ich stelle mir das sehr oft so vor, ich bin irgendwie, also ich arbeite auch viel mit Bildern, mhm. also für mich selber. Und ich denke manchmal wie so, ich laufe mit Gott meinen Lebensweg, der ganz viele verschiedene Möglichkeiten hat. Und Gott ist wie neben mir und manchmal setze ich mich wie auf den Boden und finde so, das ist einfach alles Scheiße. Und Gott setzt sich so neben mir und sagt, hey, ich bin da. Mhm. Gar nicht so viel mehr, sondern einfach, ich halte das jetzt mit dir aus. Und ich denke, das ist auch, was für mich in Freundschaft und Beziehungen so wichtig ist. Ganz oft auch das, was du jetzt erzählt hast, wenn man mit Menschen redet, die uns wichtig sind. Oder wenn es dir Scheiße geht. Was willst du für deine Freunde?
Dass sie einfach da sind.
Voilà.
Viel machen und sagen müssen sie meistens nicht. Mhm. Es ist eigentlich egal. Einfach, sie sind, dass du wie spürst, es ist jemand da, der mich auch ein bisschen mitträgt, vielleicht so. Und that's it. Aber viel machen, sagen.
Es ist sogar manchmal mega schlimm, wenn sie sagen, was du machen sollst.
Das Schlimmste. Wenn irgendjemand nachher geben sie den Ratschlag, also, das weisst ja alles. Du gehst nicht zu Freunden, weil du Ratschläge brauchst. Also, außer du fragst spezifisch für etwas. Aber wenn es nur darum geht, Gefühlsbewältigen, willst du von deinen Freunden keine Ratschläge. Sondern auch, dass sie mal da sind. Genau. Dann später kommen dann vielleicht irgendwann so ein bisschen Ratschläge und Reflexionen. Du hast gesagt, du arbeitest viel mit Bildern, du stellst dir das vor, du stellst dir selbst vor.
Darf ich noch einen Satz zu dem sagen?
Auch drei Sätze.
Entschuldigung. Ich glaube eben wirklich, das, was du hast es jetzt so schön beschrieben. Was du gerade sagst, ist, ich habe das Bedürfnis, gesehen zu werden. Mhm. In meinem Verletztsein. Mhm. Und das Schlimmste ist, wenn jemand Lösungen bietet, weil dann ist es wie, das ist wie ein Schritt zu weit.
Wenn jemand eine Lösung bietet, sieht er das Problem.
Genau, aber er sieht nicht mich.
Nicht den Menschen in dem Moment, ja.
Und ich glaube, das ist der Punkt. Und ich finde, wie, ich habe wunderbare Freunde und ich bin so froh darum. Aber manchmal kannst du Sachen nicht in Wort fassen. Mhm. Und dann bin ich wie froh, kann ich das bei Gott abladen. Mhm. Weil bei Gott muss ich es nicht in Wort fassen. Mhm. Weil Beziehung geht meistens nur über Worte, die wir mit anderen Menschen haben. Mhm.
Du hast gesagt, du stellst dir Gott vor.
Ja.
Was siehst du, wenn du Gott vor deinen Augen hast? Weil die meisten Leute haben noch so das, also noch haben so das
Bild.
Altweiser Mann mit Bart, oder? Classic irgendwie. Ja, so. Oder zumindest sehr männlich meistens. Ja. Also in der deutschen Sprache auch, oder? Der Gott, das ist Gott, Vater im Himmel und so weiter. Also eine ziemlich klar männlich beschriebene Figur. Was stellst du dir ganz konkret? Was siehst du, was spürst du, was hörst du, wenn du das ist von ganz, Gott redest?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich stelle mir tatsächlich, ich habe kein Bild im Kopf. Mhm. Es ist eine Beziehung. Mhm. Es ist wie so, wenn ich an Menschen denke, die ich mega fest liebe, dann habe ich nicht unbedingt, also habe ich klar auch ein Bild im Kopf, wie ich sie gesehen habe, aber ich habe viel mehr, ich spüre etwas in meinem Bauch, nämlich Verbindung. Und ich glaube, das ist, was ich bei Gott habe. Ich merke, das ist tatsächlich so, dass viele Menschen sich Gott als allzuweiten Mann vorstellen. Das habe ich tatsächlich eigentlich nie gemacht. Sondern ich stelle mir wirklich jemanden vor, der da ist. Aber ohne, dass ich ein Gesicht dazu habe oder so. Ich finde es auch schön, die Bibel hat verschiedene Bilder für Gott. Also es heisst zum Beispiel auch, Gott ist wie eine Henne, die ihre Flügel ausbreitet über ihre Bibel.
Also Gott als Huhn. So.
Gott als Huhn. Und ich finde das so, also das Bild dahinter ist wie
das Schützende. Und
das Schützende. Ich passe auf dich auf. Es gibt Gott auch das Bild in den Psalmen zum Beispiel als Mutter. Also es gibt ganz viele verschiedene Bilder. Und ich meine, natürlich die Mehrheit der Bilder in der Bibel sind maskulin, weil so damalige, ich meine, die Texte sind mehrere tausend Jahre alt, dort ist die Vorstellung von was hoch ist, maskulin gewesen.
Ja, sehr patriarchal.
Sehr patriarchal. Auf der anderen Seite muss ich sagen, umso faszinierender ist für mich, wenn ich, oder die erste Geschichte von der Bibel, der Gott, also Gott macht den Mensch, und zwar nicht, und zwar der Mensch, Neutrum, Adam Mahes auf Hebräisch, und dann passiert etwas ganz Spezielles. Gott macht also den Mensch und dann merkt Gott so, der ist ein bisschen allein. Ganz spannend. Wie es heisst, Gott macht den Mensch in Gottes Ebenbild. Also, und dann sagt Gott, okay.
Was eigentlich auch schon spannend ist.
Was mega spannend ist. Also,
wir Menschen sind eigentlich nach diesem Text ein Spiegelbild. Oder
von Gott.
Ein Ebenbild.
Wirklich ein Ebenbild. Und es ist ja spannend, weil also Gott müsste gar Gott. Nicht... Ich glaube, es geht
kann
für mich...
Kann man so weit gehen?
Ich würde nicht sagen, wir sind auch Gott, aber ich würde sagen, offensichtlich hat Gott Bedürfnis nach Beziehung? Mhm. Mhm. Warum würde Gott sonst Menschen machen? Und dann merkt der Gott, der Mensch, das ist nicht so sexy, der ist ein bisschen allein. Und dann macht Gott Tier. Und dann gibt der Mensch, gibt einem Tier Namen. Und dann sagt der Mensch, das mit dem Plan A, mit diesen Tieren, ist zwar nicht gemein, it really doesn't work. Ich finde es irgendwie noch geil. Also weißt so, du bist ganz am
Anfang. Das kann man so vorstellen, ja. Quasi der Mensch in einem Paradies mit diesen Tieren, dann sagt er, ist okay, aber es, ist nicht es geil fehlt etwas. Ja.
Und dann geht Gott auf den Mensch ein. Und dann wird aus dem Adam Ish und Isha. Hebräisch, oder? Und das ist ganz, ganz wichtig. Im Hebräischen schreibst du nur Konsonanten und kein Vokal. Das heisst, das Wort sieht genau gleich aus.
Also Mann und Frau sieht eigentlich...
Männlich und weiblich, genau.
Männlich und weiblich ist das gleiche Wort.
Und, dann. Genau, und es geht um die Ähnlichkeit zwischen diesen zwei. Und ich finde das so faszinierend, weil der Mensch, also aus einem wird zwei, und dann ist das so die Begeisterung. Also es ist wie, oder ist wie so ein Schreien von Begeisterung. Oh mein Gott, das ist jemand wie ich! So. Und ich glaube, das ist so, was mich so unendlich berührt. Wir sind bedürftig nach Beziehung. Ja. Wir können nicht ohne einander. Und das ist etwas, was mich in letzter Zeit das ist etwas, was mich so beschäftigt in der Schweiz. Wir haben zwar so vieles, wir brauchen auch keinen Gott mehr, weil wir können nicht alles versichern. Ja. Hey, ich bin in die Schweiz gekommen, was man alles kann versichern kann. Ich bin oft umgekehrt.
Und wir sind ja auch connected, ich brauche ein extra englisches Wort, connected mit der ganzen Welt, durch unsere Mobile Devices, Laptop, was immer, oder? Wir sehen auf der ganzen Welt, was überall abgeht. Connected, überall, aber so verbunden und Beziehung mit unserem Umfeld, also man sagt diverse Studien auch, es wird immer weniger, die Leute haben immer weniger Freundschaften, immer weniger Beziehungen, wir wohnen alle in unseren kleinen Wohnungen und so. Und also, ich verallgemeinere jetzt natürlich, aber viele Leute leiden an dem. Es gibt ja auch Begriffe Einsamkeitspandemie sogar schon. Also wo
und das ist relevant, gell?
Und wo auch, ein letzter Satz, wo auch wirklich, wenn ich es mal in der Studie gelesen habe, effektiv auf Gesundheit einen extrem negativen Einfluss hat. Also es ist nicht einfach nur, ja, man ist jetzt sogar mal ein bisschen einsam, sondern das ist so schädlich, wie irgendwie man raucht oder irgendwie, ich weiß es nicht genau, aber...
Es ist sogar schädlicher. Ich mache eine Predigtreihe zu Beziehungen und ich habe auch mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, aus dem Grund, medizinisch betrachtet. Und seit den 2000er Jahren ist die Medizin fokussiert auf Einsamkeit, also vor allem im angelsächsischen Raum, weil man genau das herausgefunden hat. Und das finde ich noch wichtig. Man macht eine Unterscheidung zwischen, ich kann ganz viele Menschen in meinem Umfeld haben, also ich bin nicht physisch allein, aber ich bin einsam.
Weil ich mich nicht gesehen fühle.
Genau, Einsamkeit definiert sich sozusagen als subjektives Warnen von einer Person, nicht gesehen zu werden. Nicht können sein, wer ich bin. Das heisst, ich kann in einem Raum voll Menschen sein, und mich super einsam fühlen. Und ich kann im Wald allein unterwegs sein und ich bin nicht einsam. Ich habe ein Buch gelesen von einem Arzt aus den USA und er musste herausfinden, was ist eines der grössten Probleme, die sie haben zur Zeit. Und er hat wirklich gesagt, Einsamkeit. Und es ist ja wie, dass Menschen, die einsam sind, zu 50% eher sterben als Menschen, die nicht einsam sind.
Krass.
Also, es ist nichts so tödlich wie Einsamkeit. Du wirst weniger schnell gesund, wenn du krank bist. Du wirst grundsätzlich schneller krank. Du bist suchtgefährdeter. Du bist übergewichtsgefährdeter. Also das hängt alles miteinander zusammen. Das heisst, Beziehungen, die ich gesehen werde, sind für uns essentiell. Dass wir, sie sind lebensnotwendig, so sterben wir.
Wir sind als Menschen, also rein von der Evolution her, ich bringe das mal rein, als Kontrapunkt zur Religion, aber von der Evolution her sind wir auch so gemacht, dass man zusammen besser funktioniert als Menschen, als alleine. Also in der Gruppe geht es meistens besser als alleine. Ich möchte noch auf einen anderen Themenbereich ein bisschen kommen. Beziehungen eben ist sehr, sehr etwas Wichtiges in deinem persönlichen Glauben, aber auch für uns Menschen generell. Du möchtest eigentlich einen Ort auch schaffen, oder du bist dran, einen Ort am Schaffen, wo Beziehungen können gelebt werden zu Gott für Leute, die vielleicht bisher nicht so einen Zugang hatten zu der Kirche. Die ganze, du nennst die Queer Community.
Genau.
Du bist eine Pfarrerin, hast einen speziellen Auftrag dort für diese Community. Was machst du dort? So, erzähl mal ein bisschen, was da so ganz konkret zu deinem Alltag, wie der aussieht.
die Kirche hat eine Stelle geschaffen, und zwar mit Schwerpunkt für queere Menschen, also in der reformierten Kirche Stadt Zürich. Mhm. Weil ich irgendwann gesagt habe, du kannst noch so lange etwas sagen, wenn deine Taten nicht deinen Worten entsprechen, dann verhallen sie. Das ist ja wunderbar und schön, dass die reformierte Kirche sich schon in den 90er Jahren hat sie sämtliche vergleichgeschlechtliche Paar gemacht und sie haben sich Anfang 2000 entschuldigt für das, was alles schieps gelaufen ist. Mhm. Ich habe gesagt, es bringt einfach gar nichts, wenn es bei den Menschen nicht ankommt. Wenn ihr nicht aktive Angebote macht, verhallt das. Ich habe das der Kirche wirklich gesagt, so, hey, ich müsst etwas machen. Und dann haben sie gesagt, also gut, Priscilla, du hast jetzt da so rumgemotzt, da bitte, mach mal, oder? Du kriegst jetzt die Stelle. Und es ist wirklich so ein kleines Start-up innerhalb der Kirche. Und ja, ich meine, was habe ich gemacht am Anfang? Ich habe einfach zugelassen. Ich hatte Menschen, die sich bei mir gemolden haben. Und es war eigentlich so ganz so klar, was da daraus entsteht. Und irgendwann haben die Leute gesagt, ja, aber kann man nicht irgendwo einen Gottesdienst kommen? Ich so, was? Gottesdienst? Ich will einen Gottesdienst. Sie sagen, ja, weil eigentlich haben wir ein grosses Bedürfnis nach Glauben. Das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Und genau, dann sind wir wie so eine Gemeinschaft geworden und haben uns alle zwei Wochen am Freitagabend getroffen, so vor dem Ausgang, oder? Und wirklich so gefunden, hey, wie können wir miteinander Gott begegnen? Wirklich sehr praktisch. Und ich glaube, so ist das Ding entstanden. Und was mache ich im Alltag? Ich habe viele Gespräche und ich zulasse. Das glaubt man gar nicht so viel, wenn ich jetzt schwätze.
Also auch wieder einen Ort schaffen, wo Gemeinschaft, Beziehung kann passieren von Menschen, die das vielleicht nicht unbedingt in einem kirchlichen Rahmen machen würden oder im Rahmen des Glaubens, weil sie eben sich nicht wirklich gesehen fühlen von der Kirche. Die Queer Community ist oft verstoßen oder abgelehnt worden von der Religion, von der Kirche, von der Institution, von der Gesellschaft auch. Natürlich.
Das ist ganz wichtig.
Eine Koppelung dort natürlich.
Ich würde wie sagen, die reformierte Kirche ist wahrscheinlich sogar weiter als die Gesellschaft. Also ich merke, dass innerhalb der reformierten Kirche queer Menschen viel mehr angenommen sind als sonst die Gesellschaft. Also da würde ich sagen, ich finde, das muss als Positive vorheben. Das heisst aber nicht, dass sie es immer schon super macht. Überhaupt nicht. Ich glaube wirklich, dass Menschen, die Ausgrenzungserfahrungen gemacht haben, dass dort oft ein besonderes Bedürfnis auch da ist nach Glauben, weil sie einfach wissen, du kannst nicht alles kontrollieren. Ich finde, ich mache eigentlich gar nicht so mega krasse Sachen, auch, sondern ich lade die Leute an meinen Tisch ein. Also wir haben, die Leute können immer zu uns heimkommen. Wir haben ein offenes Haus, wir haben Leute, die daheim rausgeschmissen werden, das geht nicht mehr, können sie bei uns schlafen, bei uns wohnen. Ich tue mit Leuten beten, ich tue sie segnen. Wir gehen zusammen in die Ferien, wir feiern eben regelmäßig Gottesdienst, wir tauschen unsere Bibeltexte aus. Und es ist nicht so, ich komme, ich sage, wir machen das, sondern es ist oft so, sie kommen, haben eine Idee und ich will einfach so in ihren Gang gehen, wo das umsetzen darf.
Du stellst dich eigentlich fast mehr in den Dienst von
den Leuten. Ja, genau. Es ist für mich ein Dienst.
Und nicht, ich stehe da oben auf der Kanzel und erzähle jetzt mal,
wie
es läuft.
Nein, null. Und es ist so schön, weil ich weiss, am Anfang, ich hatte vorher Stellvertretung, also eine sehr, nicht elitär, aber sehr gebildete Ding. Und dann habe ich das mega gefeiert. Und meine ersten zwei Gottesdienste, ich weiss nicht, dann ist jemand zu mir gekommen. Inzwischen sind sie ein guter Freund zu mir. Und er sagt, Priscilla, hey, sorry. Ich habe einfach kein Wort verstanden. Kannst du eigentlich mal reden wie ein normaler Mensch? Also ich hätte dich schon gerne, aber es ist einfach nicht gegangen. Und ich habe das gefeiert. Weil es ist so cool, weil sie so ehrlich sind. Und vor kurzem ist jemand gekommen, hat sie mir gesagt, hey, das, was du gesagt hast, das hat mir so ins Herz geredet. Danke. Einmal ist jemand gekommen, hat wirklich gesagt, es ist gar nicht gegangen. Hey, schläft's.
Da kommst du Feedback über, wie eine Musikerin, die auf die Bühne geht und ein Konzert gibt und dann die Leute dort applaudieren zum meisten. Oder wie eine Schauspielerin, die vielleicht eine Rolle hat und dann mag man das mal und mag man das mal nicht. Und du stellst dich dort auch
aus. Ich mache mich verletzlich. Ich finde es mega wichtig. Ich erzähle dir nicht irgendetwas, sondern ich erzähle dir etwas, was mich existenziell betrifft. Ich gebe ein Stück von mir und ich biete es dir an und du darfst damit in Begegnung kommen, in Diskussion kommen. Mega oft sagen mir andere Leute, ja, die Menschen interessiert sich überhaupt nicht mehr für Glauben. Das ist absoluter Bullshit. Wenn ich mit jungen Menschen rede, lustigerweise vor allem junge Menschen, sehr viele junge Menschen, so Gen Z mehrheitlich, also so Anfang 20, Mitte 20, bis Mitte 35 ist ein Großteil von den Leuten, die zu uns kommen. Wir haben auch ein paar ältere Leute. Wir haben von ultralinks bis eher so FDP. Wir haben von sehr bildet Doktorabschluss zu IV. Also es ist wirklich, ich denke manchmal so, was bei uns zusammenkommt. Also so,
Querschnitt der Gesellschaft auch.
Das ist wirklich krass. Ja, super heterogen. Ja, ja. Und dann sagen sie, ja, das ist daheim. Also wir haben so eine Umfrage gemacht mit Visionsbildung mit den Leuten, was wollen wir sein als Mosaik. Und mega viele haben gesagt, für mich ist das ein Zuhause, wo ich sein darf. Und das hat zwei Sachen in mir ausgelöst. Es hat mich mega berührt. Und alle Alarmglocken sind losgegangen bei mir. Weil ich so gedacht habe, das ist, wo die Gefahr losgeht. Wenn du einen safer Space hast, wo die Leute sich sicher fühlen, ist die Gefahr von Übergriff riesig. Und wir haben dann sofort zusammen, also wir hatten einen Verhaltenskodex sowieso schon gehabt, aber wir haben jetzt wirklich einen mega klaren Verhaltenskodex aufgebaut. Weil es ist wie beim Fußball. Es braucht Regeln. Ich bin super touchy. Und ich umarme Leute immer. Wir haben recht viele autistische Menschen bei uns auch. Und mir hat mal jemand gesagt, Priscilla, für mich ist das ganz schwierig, wenn Menschen mich anfassen. Nicht, weil ich dich nicht gerne habe, sondern ich finde es mega unangenehm.
Und dann jeder hat eine andere Grenze, oder? Ja, genau. Und jeder hat ein anderes Empfinden. Und da braucht es, wie du sagst, da braucht es die Spielregeln. Und das, die muss ich halten. Gerade wenn du an einen Ort schaffst, wo es
versuchst, safe zu sein.
Die heiße und sich die Leute so nicht wohlfühlen und eben auch sicher fühlen und sich dann auch öffnen. Und, so.
Und ich habe dann zum Beispiel wie gefragt, warum hast du mir denn nie Nein gesagt, wenn ich dich umarmt habe? Und dann sagt, ich habe fast brüllt. Und dann sagt die Person zu mir, weil ich dich nicht wollte verletzen. Und dann habe ich gesagt, also ich habe deine Grenzen überschritten und damit du mich nicht verletzt hast, lässt du. Also weißt du, es ist mir so inne. Und dann haben wir wie gefunden, wir haben wie gefühlt, wenn wir kommen, dann fragen wir, darf ich dich umarmen? Und es ist so lustig, wie viele Leute Nein sagen, wenn du fragst.
Ja.
Aber wenn du eben nicht fragst, lassen sie es wie zu, wie sie dich nicht zurückweisen wollen. Und das war so mindblowing für mich. Weil ich gemerkt habe, ich bin einfach von meiner Lebensrealität ausgegangen. Und darum, wir haben schon angefangen mit Schwerpunkt Queer, aber inzwischen haben wir vor allem, also wir, ein Drittel unserer Leute sind nicht queer, aber sie sind wie so, sie mögen das, dass wir versuchen, im Diskurs zu bleiben.
Ich merke, es geht um so vieles und irgendwie ist doch wieder immer so, geht es um das Gleiche, es geht um die Beziehungen, es geht um sich zu Hause fühlen, es geht um sich wohl zu fühlen. Du gibst sehr viel für die Menschen, die zu dir kommen, eben Seelsorge und so. Du kommst aber auch viel über, sehr oft laden die Leute aber auch viel bei dir ab, oder? Von ihrem Leid und vom Schweren und so, was man tragen. Wie schaffst du es denn auch, weißt du, wieder so ein bisschen Balance zu kommen, dich von gewissen Sachen zu distanzieren? Hast du irgendein Ritual oder ist es einfach viel Betten? Oder was machst du, um so rein mit deiner Energy können, irgendwie das wieder so
aushalten?
Ich
sehe mich nicht so, ich bin da und sie sind da, sondern ich sehe es wirklich, Chile ist für mich eine Gemeinschaft aller Gläubigen. Ich arbeite als Pfarrerin, aber ich bin auch berufen. Und das heisst, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann nicht mehr als Pfarrerin arbeite. Aber ich werde immer Pfarrerin bleiben, weil es ist wie mein Herz.
Ist es ein bisschen das Herz, das du am Anfang des Gesprächs erwähnt hast?
Ja.
Von der jungen, kleinen Priscilla, die so ein riesiges Herz hatte und aufgestiegen ist auf die Mauer, um der Family dort winken und quasi dort auch wieder beziehen. Hallo, da bin ich, seht ihr mich, ich sehe euch.
Ja, genau.
Ist mega das fest. Herz, das du eigentlich so bewahrt hast seit der Kindheit?
Ja, es ist wie, ich glaube, wo Gott auch in mich reingelegt hat. Also, so, dass die Menschenliebe, die Nächstenliebe.
Du hast gesagt, wir sind nicht grenzenlos. Wenn du nicht mehr Pfarrerin bist, was könnte da noch sein? Was könnte noch werden? Was hättest du noch Bock zu machen im Leben, wenn wir jetzt mal vorher schauen?
Ja.
Ich weiss nicht, 5, 10 oder 20 oder 50 Jahre, das ist ja eigentlich egal. Aber was für Talent oder was für Leidenschaft schlummert in dir noch, wo vielleicht wirklich gar nichts mit dem zu tun hat, ob du bisher machst?
Mega fest. Ich habe immer einen 5-Jahres-Plan gehabt. Ich habe ja gerade gesagt, ich liebe Kontrolle. Und dann die Wandlung, die wir ganz am Anfang hatten, wenn ich drin bin.
Du hast gesagt, du fühlst dich so wie so ein Schmetterling, der noch kein Schmetterling ist, aber keine Raupe mehr.
Ich glaube, die grösste Wandlung, die ich zurzeit durchmache, ist, Vorstellungen loszulassen, wie Sachen sein sollten. Und ich hatte immer das Gefühl, ich studiere Theologie und bin 30 Jahre Pfarrerin. Und jetzt merke ich, wieso ich bin jetzt am richtigen Ort, aber ich will mich nicht mehr unter den Druck setzen, dass es so muss sein. Sondern ich will wie offen sein für das, was kommt. Und ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich will mich gar nicht einschränken, indem ich sage, es sollte das und das sein. Sondern ich will offen sein für das, was kommt und mir dann die Zeit nehmen, in mich hineinzuhören und im Gespräch sein mit mir, mit Gott, mit Menschen, die mir wichtig sind. Und dann mich auf das Neue einzulassen.
Heisst, zusammengefasst, du hast noch keinen Plan.
Ich habe absolut keinen Plan.
Ja.
Aber ich habe auch ich habe nie den Plan gehabt, dass ich so ein Start-up in einem der Kirche aufbauen darf. Und ich habe wie so gemerkt...
Zugeflogen eigentlich.
Genau, it happened. Was ich lernen will, oder was der Lernprozess ist, ist wie sich darauf einzulassen. Und das ist vielleicht das Gemeine. Bevor du etwas Neues anfangen kannst, musst du zu etwas anderem Nein sagen.
Ja, musst etwas loslassen, damit wieder Platz ist.
Genau.
Für etwas. Hey, wir haben über etwas noch gar nicht geredet.
Ja.
Und ich wäre jetzt total in der Oberflächlichkeit.
Nein, ist gut.
Aber du hast es selber vorher, bevor du angekommen bist, das hat man noch nicht gesehen, wie du es angesprochen hast, deine Socken.
Ja, meine Socken.
Du hast extra die Socken angelegt, zwei Dackel.
Ja.
Das sieht so lustig aus, aber es hat eine Bedeutung für dich.
Hey, ja, voll. Also, das ist wirklich, du hast mich gefragt, ich kann etwas mitbringen,
genau, wo mir etwas bedeutet. Genau, bringen einen Gegenstand, etwas Persönliches, irgendwas mit. Und du hast gefunden, ein Bärli Socken.
Ja, nein, genau. Also nein, wir haben drei Hunde daheim. Drei, nicht nur Dackel, aber also Dackelmischling, genau. Und ich kann die jetzt nicht mitnehmen, weil die hätte das ganze Set da gesprengt und dann hat man eins Geldung gehabt. Diese Socken haben wir geschenkt bekommen, also mit zwei Paar, ich habe ein Paar bekommen, meine Frau hat ein Paar bekommen, von Freunden von uns, die auch über 80 sind. Das ist wirklich lustig. Ich meine, was, du hast Freunde, die über 80 sind? Ja, sehr gute Freunde von uns. Und einmal erinnert mich die Socken wirklich an sie und eben auch an das unverhoffte Schöne, was passiert im Leben, dass du damals ich, 25-Jährige, mich mit einem 75-Jährigen Mann getroffen habe und wir instant connected haben und heute eine mega gute Freundschaft haben. Und auch die Beziehung an meine Hunde, die mir sehr viel bedeutet, mit denen ich viel gegangen wandere. Und ich war im 21. schwer krank, gewesen, wo damals auch die waren, die zu mir durchgekommen sind. So auch eine besondere Beziehung zu dir.
Dort begleitet haben in dieser Zeit.
Ja.
Ich will gewisse Sachen noch wissen, vor allem wenn es um die Zukunft geht. Und ich habe darum für dich auch,
ja, jetzt bin ich gespannt,
wie für alle Gäste im Space,
eine
Box voll Glückskeks.
Oh, die nehmen wir immer gerne. Also es sind wirklich Glückskeks.
Es sind Glückskeks, wo in der Mitte jetzt Zettel, wo einem etwas sagt über deine Zukunft.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt ziehst du einfach eins raus, gerade das oberste.
Nummer eins.
Und mach doch das mal auf und es nimmt mich wunder.
Du siehst, ich bin sehr gierig, dann frage ich, ob ich Nummer 1 rauskomme. Jetzt mache ich da, ist okay.
Lies doch mal vor.
Also gut.
Und es startet
Have a holiday overseas. Oh, das klingt super. Gönnen Sie sich Urlaub im Ausland?
Okay, das ist relativ konkret.
Hey, mega. Also ist jetzt lustig. Wir haben jetzt gerade die Ferien gehabt und sind nicht ins Ausland. Ja, voll. Also das kann ich dir erzählen. Wir haben... ich wollte im 25. eigentlich ein paar Monate reisen gehen. Und dann ist meine Frau gewählt worden, eine neue Stelle. Hat das Exekutivamt, darum ist das jetzt ins Wasser gefallen. Das hat mich, also ich bin auch sehr menschlich, das hat mein Herz schon sehr gebrochen. Aber ich wollte das irgendwann mal noch länger machen, mehrere Monate reisen, vor allem durch Afrika. Afrika ist wirklich so. Also zu deiner Frage, ich könnte mir schon vorstellen, auch irgendwann mal dort zu wohnen.
Okay.
Im südlichen Afrika, das ist so ein grosser Traum von mir.
Okay. Werden wir sehen, ob das dann zutrifft, was da
aber auf dem Zettel steht. Halt das, overseas,
halt
genau.
Das mal bis dahin. Danke für alles, was du geteilt hast heute, alles, was du dir da reingegeben hast in Space. Priscilla, schön, bist du da gewesen.
Danke vielmals, dass ich dir bekommen
habe. Darf ich dich noch umarmen zum Schluss?
Sicher! Ey, so cool!
Danke. Aber ich finde, das ist ein Lebensspruch. Also ich meine...
willst du, dass ich noch einen anderen ziehe?
Nein, schon. Nein, ich würde
mal mit dem, was ich schon habe. Hey, ich hätte dich doch quasi... du hast auch was du dir erzählt. Ich
Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Den Space kannst du übrigens nicht nur hören, sondern auch gratis schauen. Alle Folgen findest du jetzt auf Join.
The Space wird dir präsentiert von IKEA.